Heute ist Montag, der 27. Mai 2024. Willkommen zur 296. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute drei schöne Themen zu besprechen. Da wären einmal die US-Sanktionen gegen China. Da habe ich mich doch entschlossen, nochmal reinzublicken und einen etwas strategischeren Blick dann drauf zu werfen. Ulrich hat sich mit den Risiken im Fokus 2024 beschäftigt, also mit der BaFin. Und dann haben wir nochmal China und den Immobilienmarkt. Da gab es ja kurz nachdem wir letztes Mal gesagt haben, was passieren wird, gleich am nächsten Tag gab es die Nachricht, dass es passiert. Da will ich nochmal reingucken und da aber auch nochmal einen etwas strategischereren Blick. Die Themen, die ich da habe, sind ein bisschen miteinander verwoben. Also so, dass wir da auch so ein bisschen mit Blick auf das Wahljahr 2024, meint US-Präsidentschaftswahl, da auch nochmal mit der Brille drauf geguckt haben. Wir haben zu unserem HörerInnen-Treffen einen Hinweis. Also bisher wollten wir ja in Essen in den Zollvereinspark gehen, haben jetzt aber gesehen, das hat mir Hanna heute geschrieben, das Wetter wohl nicht so doll sein wird und es ohnehin die ganze Zeit regnet. Deswegen gehen wir jetzt ins Unperfekthaus in Essen in der Innenstadt, Haltestelle Limbecker Platz. Also bleibt alles beim Gleichen, nur der Ort ändert sich. Ich glaube, Hanna schreibt dann noch mal was über Newsletter. Ich versuche die Folge hier am Donnerstag zu veröffentlichen, was ja eigentlich immer heißt Donnerstagabend, kurz bevor du ins Bett gehst, Marco. Also ich krieg's ja irgendwie nicht hin, mal früh fertig zu werden, ne? Um 12 mittags oder so. Naja, jedenfalls, da habt ihr dann noch einen Tag und vielleicht einen halben, je nachdem, wann ihr da losgehen wolltet, um das hier gehört zu haben. In unseren Premium-Feeds haben wir aktuell bei der Foreign Times nichts, weil den Gustav Gressel habe ich ja bereits nach einem Tag freigeschaltet. Da bedanken wir uns bei den Premium-AbonnentInnen ganz herzlich für die Unterstützung in dem Sinne, dass wir dann sowas auch mal machen können, wenn es ein gewichtiges Thema ist. Der Gustav hat da auch, deswegen glaube ich, macht das auch Sinn, abseits von der Ukraine das zu hören, auch noch ein paar Ausführungen zur Verteidigungsfähigkeit in Europa gemacht. Habe ich schon gesehen, haben den einen oder die andere doch interessiert. So, dann im Premium-Feed der Mikroökonomen ist seit gestern die Sora Hauser raus, oder seit vorgestern, um genau zu sein. Aber der Daniel Bauer von der SDK, der Schutzgemeinschaft der Kleinen, der Kapitalanleger, siehst du, bin ich reingefallen, ne? Früher hieß die mal Schutzgemeinschaft der Kleinanleger, jetzt heißt sie Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ja, der Ulrich weiß das wieder. So, der Daniel Bauer ist Vorstand von dem Verein, also ist tatsächlich ein Verein. Und wir reden über das Starock am Beispiel Endor AG. Und da wurde mir zugetragen, mehrfach jetzt nach einem Tag, ich sollte keine Überschriften schreiben, bei dem man drei Worte googeln muss, überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und ich sehe es ja ein an dem Fall. Ehrlich gesagt, mir ist auch nichts Knackiges eingefallen. Ich habe dann geantwortet, dass eine Headline auch lauten könnte, wie Christian Lindner das Wissen und Know-how der deutschen Wirtschaft ins Ausland schafft. Also nicht persönlich natürlich, aber durch schlechte Gesetze, natürlich auch im Einklang mit dem Justizministerium, das aber auch FDP geleitet ist. Ja. Natürlich alles auch von der Vorgängerregierung schon initiiert, also das wollen wir nicht verschweigen, aber umgesetzt von den Herren der FDP. Geht im Grunde drum, Endor AG ist ein deutscher Spielehersteller, eigentlich also nicht Spielehersteller, sondern der einzige deutsche Hersteller hochwertiger Eingabegeräte für Spiele, die sind am meisten bekannt durch diese Fanatec Lenkräder. Also wirklich hochwertiger Scheiß, der wirklich gut ist. Und da gibt es einen Großaktionär mit 50% und dem wird jetzt quasi der Laden unter den Füßen weggezogen mit einem Sanierungsgesetz, diesem Starock. Ist im Grunde eine interessante Geschichte, aber wir reden mehr über Starock als solches als über den Fall Endor. Der wird recht kurz und abgehandelt und dann noch mit ein paar Details angereichert. Das noch kurz zum Hintergrund und ich gelobe Besserung. Wir haben auf Reddit da einen sehr guten Vorschlag bekommen, an den ich versuche, mich zu erinnern, wenn es wieder soweit ist. Ich soll doch einfach in die Shownotes schon mal die Erklärung reinsetzen, was die Abkürzungen und so weiter bedeuten. Also ich gelobe Besserung und versuche das umzusetzen, weil das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee, die am unkompliziertesten ist in solchen Fällen. Und diesmal mache ich einfach die Christian Lindner Headline. Ne? Lindner läuft immer.
Bisschen Polemik ist ja mal gut in Überschriften.
Soweit dazu. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich bei den SpenderInnen, Premium-AbonnentInnen und DauerauftragsgeberInnen. Vielen Dank für die Unterstützung, für Lob, Kritik und Hinweise, wenn ihr sie denn sendet. Also ihr habt ja schon gemerkt, das geht auch per Reddit, das geht auch per Mastodon. Das waren so die beiden Fälle. Und es geht natürlich auch per Twitter, falls es noch jemand nutzt, jeweils als Mikroökonom. Aber wenn mir jemand eine E-Mail schreiben möchte, mh@mikroökonom.de, da könnte das hingehen und ich lese es auch. Und ich beantworte auch alle, allerdings braucht es manchmal sehr lange. So, Ulrich, damit kommen wir zu der Rubrik, die heute niemand befüllt hat. Worüber sprechen wir denn nicht? Also außer über Sylt, weil das ist ja ein rein politisches Thema, wo ich mich wirklich schwer damit tue, da eine wirtschaftliche Verbindung zu ziehen. Wobei man noch sagen könnte, es sind ein paar Arbeitsplätze mehr auf dem Markt frei geworden.
Offensichtlich auch nicht so schlecht bezahlt. Obwohl die in dem Rest, ja, man weiß es nicht genau.
Also die Diversitätsbeauftragten der jeweiligen Unternehmen haben jetzt eine große Chance.
Ja, worüber reden wir nicht? Wir reden nicht über die abgeblasene Batteriefabrik von S-Volt, die konkret abgeblasen wurde unter dem Hinweis auf die unklare Situation für Elektromobilität in Deutschland und Europa. Ich sag nicht, wer damit gemeint ist.
Ja, also wir reden nicht über Christian Lindner und
auch nicht über den Herrn Merz.
Und widmen uns gleich den US-Sanktionen gegen China, sprich unserem ersten Thema. Und ich glaube, das ist wirklich für diesen US-Präsidentschaftswahlkampf ein nicht ganz unwichtiges Thema. Also China, die Sanktionen dann nachgelagert, weil im Grunde ist man sich ja in Washington in nichts einig, aber darin, dass China böse ist, also der Feind. Und deswegen gibt es nun auch von der Biden-Administration Zölle gegen China. Und deswegen gibt es nun auch von der Biden-Administration weitere Zölle gegen China. Weitere meint in dem Fall, dass Biden ja eigentlich mal versprochen hat, dass er die Zölle der Trump-Zeit zurücknehmen möchte. 2019 hat er das gesagt. Naja, es hat nicht gut gehalten. Es ist übrigens gerade 20.19 Uhr. Deswegen war ich gerade so ein bisschen durcheinander. Aber ja, er setzt jetzt halt noch ein paar Zölle oben drauf und hat die alten nicht zurückgenommen. Also ich glaube, in Washington ist da eine sehr klare Linie mittlerweile zu sehen. Und die Zölle an sich unterstreichen im Grunde jetzt auch nochmal, dass auf beiden Seiten des politischen Spektrums absolut kein Spielraum gegenüber China da ist, der irgendwie etwas im Sinne von nachlassen oder weniger aggressiv vorgehen hindeutet, sondern da gibt es einfach eine Kampfansage. So, und dank Sinocism haben wir, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gibt es eine praktische Übersicht dieser Zölle in Tabellenform, die wir euch auch verlinken werden. Ich glaube, man kann den Newsletter eine Woche kostenlos oder so abonnieren. Also ich könnte auf alle Fälle reingucken, wenn ihr dieses Probeabo macht. Und ich mache mal eine unvollständige Wiedergabe, also die Sachen, die uns interessieren. Der Ulrich sieht das hier im Quip, wenn er mag, die ganze Tabelle, also ich lasse jetzt auch nicht so viel weg. Und das geht dann los, ne, mit Elektroautos, die wandern von 25% auf 100% Zoll, also immer vorher, nachher. Batterieteile von 7,5% auf 25%, Stahl- und Aluminiumprodukte von 0 bis 7,5% auf pauschal 25%, Ship-to-Shore-Krananlagen von 0 auf 25%. Weiter, das sind die Dinger da am Hafen. Und dann könnte man sich ja fragen, warum eigentlich? Und es gab da so Vorfälle, dass die für Spionage genutzt wurden.
Ha!
Ob da jetzt Zölle dagegen helfen, weiß ich nicht. Aber ja, es gab da auf alle Fälle Vorfälle. Naja, und dann haben wir noch die Halbleiter. Die sind von 25% auf 50% nach oben gegangen. So, und was mich jetzt etwas überrascht hat, und deswegen werden wir da noch ein bisschen drüber reden, Gesichtsmasken von 0 bis 7,5% auf 25%, medizinische Handschuhe von 7,5% auf 25%, Spritzen und Nadeln von 0% auf 50%. What the fuck? Ist Corona noch nicht vorbei oder was?
Ja.
Also so richtig interessant eigentlich, auch mit einer kleinen Überraschung, zumindest für mich, die ich dann auch irgendwie so in diesen ganzen Artikeln dazu gar nicht gelesen hatte. Und der Hintergrund für die medizinischen Produkte, der ist recht schnell erklärt. Die USA haben während Covid diverse Subventionen für den Aufbau von medizinischen Schutzprodukten rausgegeben. Also wurden Produktionsanlagen aufgebaut oder wiedereröffnet, Firmen haben sich gegründet und so weiter und so fort. Naja, und wie zu erwarten war, hat man dann realisiert, ach so, ja, das ist ja alles so teuer, wenn wir das in den USA machen. Und es war so teuer, dass es keiner gekauft hat. Und dann kam noch oben drauf, dass als China seine Covid-Restriktionen ja quasi über Nacht abgeschafft hat, also sie fallen ließ, dass der Weltmarkt dann mit den Resten an Handschuhen, Masken und sonst noch was zu wirklich Niedrigpreisen geschwemmt wurde. Es gab dann natürlich das als Erinnerung oftmals dann noch so diese Ablaufdaten. Deswegen ist dann viel wieder rausgefallen, wenn man es denn ordentlich gehandhabt hat. Ne? Aber im Grunde war der Markt damals für den Moment tot. Damit die Branche in den USA nun irgendwie eine Chance hat, könnt ihr euch vorstellen, greift Biden ein. War auch eine lange Forderung. Aber wie das so ist, jetzt wird es umgesetzt und die Branche sagt, naja, ist ja ganz nett, aber hätte jetzt auch mehr sein können bei den Zöllen. Es hätte viel höher sein müssen. Man wird es sehen, vielleicht wird es ja evaluiert. Der Prozess hier hat jetzt, glaube ich, auch 4 Jahre lang gebraucht, die Evaluation, was man da am besten macht. Warten wir es mal ab. Was mir dabei so aufgefallen ist, ist, dass medizinische Geräte dann so das nächste Kampffeld sein können. Und das liegt ein bisschen daran, was China da wiederum gemacht hat. Die haben im Einklang mit einer Antikorruptionskampagne, bei dem der eine und die andere im Knast gelandet ist, in dem Sektor ziemlich viel Glas zerschlagen, also, und die ganze Einkaufsstruktur umgebaut. Das heißt, die Gemeinden, nennen wir es mal so, da geht jetzt nicht mehr jeder einzeln hin und macht irgendwas, sondern man versucht da Einkäufe zu bündeln und dann auch dadurch von sinkenden Einkaufskosten zu profitieren. Ne? Also simple Skalierung, was dann natürlich zur Folge hat, dass die Unternehmen geringere Margen haben und das gefällt natürlich auch nicht jedem. Was die anderen Zölle betrifft, denke ich, ist vieles klar, Ulrich. Ne? Also man will das Onshoring in den USA für Elektroautos und deren Batterien vorantreiben und das Gleiche natürlich bei Halbleitern. Onshoring in den USA heißt natürlich auch immer USMCA sei Dank. Vieles findet in Mexiko und Kanada statt, also eigentlich mehr in Mexiko als in Kanada. Und gerade in Sachen Elektroautos und Batterien scheint Mexiko der große Gewinner zu sein. USMCA erinnert euch vielleicht an die Trump-Zeiten. United States-Mexico-Canada Agreement, das ist der Nachfolger von NAFTA, dem von Trump gekippten North American Free Trade Agreement. Also im Grunde hieß es damals, gab es ein paar Änderungen, aber eigentlich ist es das Gleiche in grün. Musste Trump irgendwie gucken, dass er sein Gesicht wahrt. So, deswegen würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Gesamtlage. Also im Grunde kann man jetzt schon erkennen, dass die USA so eine Art Framework entworfen haben. Ne? Also nicht wirklich überraschend, die einzelnen Parts, aber ich nenne sie einfach mal Subventionen. Ne? Da werden ganz gezielt Branchen und explizit technische Branchen gefördert, die einem wichtig sind, wo man möchte, dass die Produktion in der eigenen Einflusszone stattfindet. Ich sag mal Einflusszone, eben weil ja nicht alles davon in den USA landet, sondern eben auch in Mexiko. Also da sieht man schon so andeutungsweise, dass das mit Handel und Fabriken und so weiter ein etwas komplizierteres Thema ist, als es auf den ersten Blick scheint. Chipfabriken wären aber so ganz prominente Beispiele dafür, dass man sie explizit auch in den USA haben möchte. Ne? Und zugleich nimmt man natürlich China ein paar Kapazitäten ab. So, dann haben wir die Zölle quasi auf alles, bei dem man glaubt, dass es zu billig ist, wenn China es produziert und bei dem man gleichzeitig auch ein paar, Produktionsstätten vor Ort haben möchte. Und dann haben wir aber auch noch die Beschränkungen oder auch Restriktionen, ne? Und das ist so eigentlich der spannendste Part. Da geht es so um Technologie und Wissen. Also man sieht das an den Restriktionen für High-End-Chips. Da muss dann in Taiwan produziert werden, nicht in China. Maschinen dürfen nicht nach China verkauft werden, wenn sie nur cutting-edge genug sind, also modern genug. Und die Hersteller haben jetzt letztens erst versichert, vor ein paar Tagen, dass sie ihre Produktionsanlagen mit einem Kill-Switch versehen haben. Also dass sie da auch dann noch in der Lage sind, das alles abzustellen, wenn denn der Chinese da nach Taiwan einfällt. Ob das dann wirklich relevant ist, ich weiß es nicht, aber man sieht, dass sich da mit vielen beschäftigt wird.
Das finde ich hochinteressant übrigens, dass die Information vorher liegt. Damit ist möglicherweise der Killswitch halt gar nichts mehr wert. Ne? Aber jetzt guckt sich China die Maschinen natürlich ganz genau an. Muss man, finde ich, sehr komisch. Hätte ich nicht erwartet, dass so eine Information öffentlich wird.
Ja. Genau, also irgendwie hieß es dann auch, diverse Maschinen in China wären mit so einem Killswitch versehen. Da habe ich dann aber bei meinem China-Spezial-Podcast dann wieder gehört, dass die gar nicht in China stehen würden, die Dinger. Deswegen macht die Info keinen Sinn. Also war wohl mehr ein Gerücht. Was ich aber wirklich erstaunlich finde, ist bei dem Ganzen, dass man scheinbar nicht daran arbeitet, mit seinem Verbündeten ein gemeinsames Handeln gegenüber China zu entwickeln. Also ihr erinnert euch vielleicht, dass wir da schon mal drüber geredet haben, als es um diese erste Salve in Sachen Chip-Restriktionen ging. Da war so ein ganz sonderbares Ding, dass die Amis das einfach mal so rausgehauen haben und es dann hieß, ja, wir werden uns dann mit unseren europäischen Partnerfirmen, muss man ja sagen, noch drüber unterhalten, wie wir das machen. Und wir versuchen natürlich auch unsere Partner zu überzeugen, dass sie dann auch solche Restriktionen rauslassen. Also man hat es einfach mal gemacht, ohne sich da abzustimmen und natürlich auch viel Effekt damit vergeben. Ne? Sehr sonderbar. Wir sehen, dass natürlich europäische Firmen da involviert sind und diese US-Forderungen dann auch erfüllen. Das sind längere Prozesse, die da laufen. ASML wäre das klassische Beispiel dafür. Ne? Das wäre natürlich aus meiner Sicht schon viel produktiver, wenn man sich da irgendwie abstimmen würde und wenn es da eine Gemeinsamkeit gäbe im Handeln. Aber ist sonderbarerweise irgendwie nicht vorgesehen. Und an dem Punkt kann man, glaube ich, lange rumknabbern. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Antwort könnte viel simpler sein, als man glaubt. Und zwar kann man an der Stelle vielleicht Wirtschaft und Militär nicht gut trennen. Ne? Also abseits aller gegenläufigen Interessen und einem America First und europäischen Ländern, die keinen Bock auf Krieg mit Taiwan haben. Also ne, muss man ja sagen, also Baerbock schickt da jetzt irgendwie ein Schiff durch. Diesmal ist es die, also nicht die Baerbock, ne, das macht ja auch die Bundesregierung. Aber die Fregatte heißt diesmal Baden-Württemberg und die wird dann da durch die Taiwanstraße durchgesendet, um zu signalisieren, auch wir Deutsche finden Free Movement auf den Meeren und so weiter. Ich hätte vielleicht nicht die Baden-Württemberg genommen. Das ist ja immerhin das Bundesland, wo recht viel deutsche Autoindustrie angesiedelt und beherbergt ist. Aber gut, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Die Hamburg, die muss ja jetzt als nächstes ans Rote Meer. Also, vielleicht haben wir dann keine Fregatten mehr. Also das weiß ich dann tatsächlich nicht mehr. Aber ich hätte vielleicht die Brandenburg dahin geschickt, wo Tesla ist. Naja, wollen wir nicht zu böse werden. Wirklich, niemand geht davon aus, dass es relevant ist, dass wir da durchfahren und dass wir relevant sind in irgendeiner militärischen Form, gerade dann, wenn USA und China sich prügeln. Und in den USA gehört das halt beim Denken alles zusammen. Ne? Also die denken halt das Wirtschaftliche, was ich gerade gezeichnet habe, diese 3-4 Punkte, beziehungsweise die 3 von den 4 Punkten beim 4. denken sie an aktuell scheinbar gar nicht rum. Und sie denken aber natürlich auch an das Militärische. Und da werden ja die verschiedenen Zusammenarbeiten gerade auch gestrickt im südostasiatischen Raum mit den entsprechenden Staaten. Und wenn man dann, glaube ich, noch drauf schaut, wie schwer sich beispielsweise Deutschland damit tut, 5G-Komponenten von Huawei nicht weiter zu kaufen und zu verbauen, dann hat man, glaube ich, ungefähr eine Ahnung davon, wie schwer es wäre, so ein gemeinsames Framework gegen China aufzubauen aktuell. So, und die andere Seite will ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Europa gilt in den USA halt tatsächlich als nicht relevant. Also ich halte das für eine strategische Fehleinschätzung, gerade wenn es um Wirtschaftsblöcke geht. Aber ich glaube, wenn man so Richtung Ukraine guckt, wüsste ich jetzt auch nicht, warum die USA uns ernst nehmen sollten. Ne? Mhm. Also wir brauchen die ja selbst dann, wenn Russland Europa angreift. Also das ist schon sehr betrüblich. Jedenfalls der spannende Part an diesem US-Framework ist dann der, dass wir erst in einigen Jahren sehen werden, ob sich daraus so ein selbstbefördernder Effekt entspinnen kann, indem man dann sieht, dass diese Ansiedlungen, die jetzt stattfinden, sich selbst erhaltend sind, also sich auch finanzieren und dann vielleicht auch vergrößern. Oder ob das so ein ewiges Subventionsloch wird, ne, bei dem ständig nachgebuttert werden muss. Und ich würde sagen, in Sachen Chips sehe ich das im Subventionsloch. Gerade dann, wenn man in den USA den Anspruch hat, immer diese Cutting-Edge-Chips produzieren zu wollen, auch als Absicherung gegenüber China. Weil um das effizient zu gestalten, braucht man recht hohe Einnahmen, die dann immer wieder reinvestiert werden in die neue Technik. Also da brauchst du im Grunde nicht nur eine Fabrik, sondern so ein ganzes Umfeld, wie es beispielsweise in Taiwan vorhanden ist. Deswegen an der Stelle Subventionsloch. Und Ulrich, was meinst du bei den Elektroautos?
Schwierig. Ich glaube, dass die Subventionsvorwürfe an China, weil das muss man ja im Endeffekt in die Rechnung mit einbeziehen, durchaus eine gewisse Substanz haben.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, möglich, mit den Chinesen mitzuhalten. Also nicht mit den Preisen nach Subvention, sondern mit den Preisen vor der Subvention. Das kann natürlich darauf hinauslaufen.
Also die Zölle machen es für die Chinesen ja auch unattraktiver und für die eigene Wirtschaft wieder attraktiver. Also das spielt ja zusammen zum Glück.
Ja, man wird sehen, bei Solarzellen, weiß ich nicht, also das ist auch so eine Branche, da sind ja jetzt auch 50, die hast du, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt. Die USA haben sich also dafür entschieden, die Zölle auf Solarzellen zu erhöhen, wo die Europäer sich ja explizit dagegen entschieden haben. Wahrscheinlich in der Abwägung, ja, ist uns wurscht, wenn wir keine eigene Solarindustrie mehr haben. Hauptsache, wir kriegen genügend billige Solarzellen, um die zu verbauen. Wir müssen die nicht selber herstellen. Ja, die USA entscheidet sich für den strategisch anderen Weg und sagt, nö, lass uns die Dinger aus China ruhig 50% teurer machen. Hauptsache, wir kriegen unsere eigene Produktion.
Ja, wobei man dazu sagen muss, die Zölle waren schon auf 25% und sind jetzt 50%.
Ja.
Also habe ich jetzt erstmal gar nicht so als, also ist tatsächlich, das habe ich weggelassen, aber habe ich auch gar nicht als so großen Schwung empfunden in dem Moment.
Man wird sehen, inwieweit bei westlichen Löhnen und Energiepreisen solche Dinge herzustellen sind. Was natürlich immer droht, ist, dass wir bestimmte Rohstoffe einfach nicht in ausreichenden Mengen bekommen. Das ist ja so eine andere Sache, wo China unter Umständen am längeren Hebel sitzt. Also nicht bei vielen von den Dingen, die man bisher oder die oft genannt werden in den Medien, weil Lithium und viele andere Dinge bekommen. Aber es gibt halt so ein paar fiese, rare Erden, die zu 90-95% immer noch aus China kommen, obwohl in den letzten Jahren darauf geachtet wurde, auch in westlichen Ländern oder in anderen Ländern ja Quellen dafür zu schaffen, also Bezugsquellen zu schaffen, Minen aufzubauen, Raffineriekapazitäten aufzubauen, um das dann auch zum verarbeitbaren Produkt zu machen. Mal schauen, wie weit sich dieses Rad des Handelskriegs so weiterdreht.
Ist auf alle Fälle aktuell alles noch sehr rätselhaft, wie sich das auswirken wird. Ich werde auch noch mal versuchen, dem Thema gesondert nachzugehen mit den Überkapazitäten. Das ist eigentlich so ein klassisches Mikrogespräch, was man da vielleicht mal machen kann. Aber auch noch mal diese Zölle auf eine andere Art und Weise noch mal zu betrachten. Ulrich, dann kommen wir zu den Risiken des Jahres.
Ich weiß gar nicht, ob dieses Dicken von der BaFin einmal im Jahr nur erscheint, aber es sieht ein bisschen so aus. Ja. Ne? Ich weiß, dass ich vorher schon mal so eins gesehen habe. Das scheint also mindestens jährlich zu kommen. Und seien wir mal ehrlich zu uns selber, es gibt ja nichts Besseres als so eine richtig schöne Finanzkrise. Die bringt Zuhörer in diesen Podcast und ansonsten gibt's da ja Popcorn ohne Ende meistens. Gut, die BaFin beschäftigt sich, logischerweise, das ist deren Job, mit den Risiken, die so drohen. Und die Erfahrung zeigt ja eigentlich, dass die nächste Finanzkrise, wann auch immer sie kommen mag, dann einen anderen Auslöser hat als die bisherigen Krisen. Weil die Menschheit ist ja nicht komplett bescheuert. Also manchmal denkt man schon, dass es komplett bescheuert ist, aber so Krisen wiederholen sich normalerweise nicht in der gleichen Form, ne, wie es so schön heißt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. So, das heißt, ich glaube nicht, dass wir über zu wenig Eigenkapital und irgendwelche verbrieften Kredite nochmal eine Krise bekommen werden. Da schauen alle drauf, da schauen jetzt auch alle weltweit drauf. Alle wissen, welche Risiken drohen. Ich glaube, wir haben auch gelernt, wie man drauf reagieren muss. Und sowas wie die Hypothekenkrise, wo man dann durch Scheibchen schneiden 70 oder 80% der Schrottkredite trotzdem wieder mit dem AAA versehen kann und alle davon ausgehen können und dürfen, dass da quasi kein Risiko drin steckt, weil da ist ja schließlich ein AAA drauf. Sowas wird nicht wieder passieren. Also auch nicht leicht abgewandelt mit Autokrediten oder Studienkrediten. In dem Bereich, in der Nähe droht meiner Meinung nach höchst unwahrscheinlich nur ein neues Problem. Also zumindest keins, was zu einer richtig großen Krise führt. Ich sehe ein anderes Thema, was vielleicht relevanter werden könnte, und das ist das Thema Klimarisiko, die Wandlung, Firmen, die sich nicht darauf vorbereiten und so weiter. Hätte ich heute auch fast als Thema gemacht, bis ich gesehen habe, dass die SEC von ihren eigenen Regeln erstmal wieder zurückgetreten ist und den ganzen Vorschlag auf Eis gelegt hat. Allerdings, ganz ehrlich, auch da sehe ich jetzt nicht so unbedingt ein abruptes Risiko. Weil der Klimawandel oder die Klimakrise, das kommt halt sehr, sehr schleichend. Und klar wird es möglicherweise manche Firmen dabei zerlegen. Aber ich glaube, dass es unwahrscheinlich ist, dass da vieles gleichzeitig ins Rutschen kommt. Und das ist ja immer eine Bedingung für eine große Finanzkrise. Deshalb ein anderes Thema. Und das ist einer der, ich schaue noch mal kurz nach, 7 Punkte, die BaFin genannt hat. Das ist der 7. Warum dieses PDF bei mir immer wieder wegscrollt, da werde ich den Chrome auch mal irgendwann für deinstallieren für diese Tatsache. Okay, also die BaFin nennt in diesem Paper, kann man sich auch frei angucken, ist nicht so super lang, der Kern sind 35 Seiten, sind 7 Hauptrisiken genannt und das Thema Cyberattacken ist eins davon, das ist 1.5 als Thema und das.
Da muss ich sagen, da gab es in letzter Zeit erstaunlich viele bei kleinen deutschen Unternehmen, also Aktiengesellschaften. Da habe ich wirklich ein paar Meldungen gesehen. Das ist erstaunlich, wie oft das dann doch passiert.
Ja, und das nicht nur kleine Firmen, ne? Conti. Ich meine, Conti ist, glaube ich, immer noch im DAX. Ne? Die waren letztes Jahr auch betroffen. Die hatten auch in richtig vielen Fabriken richtig viele Probleme. Also da war teilweise bis in die Produktion die Logistik raus. Das die halbe Firma gestört. Auch kein Thema, was man unterschätzen sollte. Aber ich finde ein anderes heute interessanter. Und das ist die Tatsache, dass es für die Banken selber nur noch sehr wenige IT-Dienstleister gibt, die aber auch immer wichtiger werden. Ja, früher war der Betrieb der Banken-IT ein klassisches Thema, was die Bank selber gemacht hat. Es gab da keinen, da hätte vor, sag ich mal, 25, 30 Jahren überhaupt keiner drüber nachgedacht. Also klar, dann hast du ein paar Techniker da rumspringen lassen von IBM und Dinge gemacht und die haben dir dabei geholfen. Aber der Trend, dass man diese ganze Dienstleistung auslagert, ist noch nicht so super alt. Ne? Also klar, 2 Jahrzehnte oder so wird das jetzt auch gemacht. Aber das hat richtig Schwung aufgenommen und es gibt quasi keine Bank mehr oder keine Sparkasse mehr oder keine Volksbank mehr, die ihre IT selber betreibt. Da gibt es einen Haufen spezialisierte Dienstleister. Die 2 größten sind die von den Sparkassen und der andere große ist der von den Volks- und Raiffeisenbanken, die ja auch mal irgendwann zusammengelegt wurde und jetzt den wunderschönen Namen Atrovia bekommen hat. Und dann gibt es eine ganze Menge Freier, die draußen am Markt die Systeme für die Banken betreiben. Und das sind Dienstleister, die sehr viel der Basistechnologie übernehmen. Also es sind halt nicht nur so Dienstleister, die dann so eine Software herstellen für die Anlageberatung, was ja noch dann kein Kernbusiness ist, sondern das geht rein bis in die Zahlungsabwicklung, die Banken dann nicht mehr selber machen, ne? Wie die Wertpapierverwahrung, die Bank nicht mehr selber macht. Ja, also wirklich das, was man so als Kern einer Bank bezeichnen würde. Das Problem liegt natürlich im Endeffekt daran, dass es von diesen Dienstleistern nicht so viele gibt. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. Das ist ein hochgradig komplexes Geschäft. Spätestens, wenn man an Effizienz denkt, wenn man an Sicherheit denkt, ne, also auch eben Cybersicherheit denkt. Und wenn man das skalieren muss, ne, man möchte halt keine Performance-Probleme haben, sondern man möchte, dass das immer alles rund läuft. Dadurch hat das ganze IT-Thema bei den Banken eine hohe Komplexität und es gibt hohe Herausforderungen, das vernünftig zu machen. Für die BaFin ist das jetzt noch nicht so wahnsinnig kritisch oder wäre das nicht so wahnsinnig kritisch, wenn es nicht nur wenige von diesen Anbietern geben würde und wenn die Komplexität nicht so hoch wäre, weil die Komplexität führt dazu, dass die Banken das nicht mehr selber machen können, sondern du kaufst dir so ein Kernbankensystem ein, damit kaufst du dir die passenden Berater ein. Die führen das Projekt durch, die lösen die alte Software ab, die liefern dir die Software und die machen im Endeffekt de facto einen großen Teil des Betriebs nachher. Das heißt, du kaufst das quasi als großen Klotz ein, diese ganze Geschichte. Ja, gibt es manchmal auch ein bisschen anders, wo dir dann Beratungsunternehmen dabei unter die Arme greifen. Aber Kern ist eigentlich sehr häufig, du kaufst das alles als einen großen Batzen ein. Die Komplexität führt dann dazu und diese ganzen Abhängigkeiten, die dann da drin stecken, führen dazu, dass du so ein System nicht einfach austauscht. Das heißt, du betreibst das über Jahrzehnte. Niemand geht hin und tauscht so ein Ding aus nach 5 Jahren, sondern das ist eine Geschichte, die du für 2 oder 3 oder möglicherweise sogar 4 Jahrzehnte planst. Du hast dann, was man in der IT immer so schön nennt, so ein Login. Du kaufst halt die Software und du löst die dann nicht mehr ab. Du stöpselst dann andere Systeme daran an. Das macht die Ablösung dieser Systeme noch so viel schwieriger und in dieser Ablösung steckt halt eine unfassbare Komplexität.
Aber Ulrich, wo ist denn der Unterschied zu vorher? Als die Banken das doch selber gemacht haben, die haben ja heute noch die Probleme, dass sie irgendwelche Leute brauchen, die Programmiersprachen von vor 30, 40 Jahren können, weil sie halt nie ein Update gemacht haben von den ganzen Blödsinn. Und das,
noch das stimmt.
Ne? Also wo ist der Unterschied?
Das stimmt natürlich auch. Aber die ersten 30 Jahre hatten sie die Experten noch, bevor die dann in Rente gegangen sind und das System dann noch verstanden haben. Du hast natürlich recht, nicht alle Probleme sind neu. Das ist schon ganz klar. Die Apotheke und Ärztebank war wahrscheinlich einer der großen Beispiele. Noch einfallen würde mir die Postbank.
Die DKB ist gerade auch so ein Beispiel. Kann ich leidvoll erzählen. Also nicht, dass die das irgendwie verbaseln, sondern die haben ja beschlossen, dass sie jetzt eine Umstellung machen. Und irgendwie seit 2 Jahren gibt's irgendwie 2 Apps. Dann irgendwann haben sie die alte App abgestellt. Die neue kann aber nicht so viel, wie die alte konnte. Da gibt's eine neue Website, eine alte Website. Ich kann auf der neuen Website keine Auslandsüberweisung mehr machen. Dann sagen sie mir, ich soll Wise nehmen. Wise kann aber zum Beispiel kein Geld nach Ägypten übertragen, mal so als Beispiel. Dann muss ich mich quasi dann wieder auf der alten Website einloggen. Da brauche ich jedes Mal dann so eine TAN aus so einem TAN-Generator. Den wiederum, wenn ich das Handy wechsle, kann ich nicht einfach mitnehmen. Da brauche ich dann wieder irgendwelche Briefe, was super kompliziert ist, wenn du nicht in Deutschland wohnst und so weiter und so fort. Also selbst wenn es nicht explodiert, ja, so wie es bei der Postbank explodiert ist, diese ganze Umstellungsgeschichte bei den Banken, wirklich kein Zuckerschlecken für die Kunden, muss man sagen. Ne?
Ja, die Ärzte- und Apothekerbank ist deswegen ganz interessant, die heißt Apotheke- und Ärztebank, ne? So rum, ist ganz interessant, weil da die Störungen bei der Umstellung, also sie haben genau das gemacht, ne? Die haben dieses sogenannte Kernbankensystem, also da, wo das wirklich das Banking, die Kontoführung und so weiter drüber laufen, vor 2020, glaube ich, zu Pfingsten umgestellt und die hatten wochenlang massivste Probleme. Und ja, der Name sagt es schon. Hauptkundenstamm sind Ärzte und Apotheker. Ich glaube, es sind übrigens auch sogar die einzigen, die da drauf zugreifen können. Die haben auch ein paar so spezialisierte Lösungen für ihr Klientel. Heilpraktiker und so weiter kann auch sein und weiß ich nicht, was da noch alles zugehört. Da war es so schlimm, dass die Leute, die Apotheker, nicht mehr an ihr Geld gekommen sind. Die konnten ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Die wurden dann teilweise nicht mehr beliefert, weil sie nicht mehr liquide waren. Und das war richtig übel. Und wir wissen alle, der Sektor ist nicht ganz unkritisch. Ne? Dann haben natürlich, das hat sich rumgesprochen, ne? Und dann wurden die Apotheken noch weiter beliefert und die Ärzte konnten auch noch ihr Geschäft weiterführen, weil alle wussten, okay, das ist keine blöde Ausrede, dass das Konto nicht funktioniert, sondern es wussten halt alle in der Branche, dass das Konto nicht funktionierte. Und ja, dann hat man auf die Maßnahmen, die man im Normalfall eingeleitet hätte, halt verzichtet. Aber man sieht, wie schnell so eine Störung beim Dienstleister zu richtig herben Problemen führen kann und im schlimmsten Falle eine ganze Branche stilllegen könnte. Jetzt muss man berücksichtigen, also der Dienstleister, der bei der Apotheke und Ärztebank das gemacht hat, der fällt nicht in diese Kategorie, weil der hatte zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, im Endeffekt diesen einen Kunden und ist deswegen auch in dem Markt.
Das war das Risiko. Er hat es noch nie gemacht, ne?
Genau. Ja, die kamen aus dem Ausland, die hatten also auch schon Kunden, waren wohl aber vielleicht auch ein bisschen voreilig mit der Umstellung oder irgendjemand hat gesagt, ja, wir müssen das jetzt durchziehen, das Projekt läuft schon vor 5 Jahren, weil das war halt wirklich so ein Projekt, was über die Laufzeit ging. Ne? 2015 gab es den Auftrag, 2020 gab es die Umstellung. Man sieht, welche Komplexität da drin steckt und da sind bestimmt dann zu Spitzenzeiten wahrscheinlich 100, 150, 200 Leute rumgesprungen. Ich weiß die Zahlen nicht, aber das wäre eine ganz übliche Zahl für so ein Umstellungsprojekt. So, also dieser Dienstleister fiel nicht in das Problem, was die BaFin als Hauptproblem sieht oder als eins der größeren Probleme sieht, mehr Mandantendienstleister, weil es gibt durchaus einige, die eine Anzahl von Banken in der Betreuung hat. Und wenn dieser Dienstleister ein Problem bekommt, weil da irgendwas nicht funktioniert, dann steht halt nicht eine Bank still, sondern es stehen halt direkt eine ganze Menge Banken still. Und dann hat man ein richtig großes Problem. Also nicht nur so ein kleineres Klumpenproblem wie bei der Apotheke und Ärztebank, wo das halt eine Branche im Wesentlichen betroffen hat, sondern das kann dann halt viel weiter greifen und jedes etwas größere Unternehmen ist auch gut damit beraten, mehr als eine Bank zu haben. Und eigentlich müsste man die Bank fragen, sag mal, was ist eigentlich dein IT-Dienstleister? Und dann als zweite Bank jemand anders nehmen, der beim anderen Dienstleister ist.
Also ist mal grundsätzlich ist es ja eine goldene Regel, immer zwei Konten zu haben. Ne? Mhm. Und wenn man weiß, dass einer auf diesem Volksbanksystem läuft und einer nicht Volksbank ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein anderer Dienstleister ist.
Mhm, genau. Das hätte man damals auch schon denken können, als man zur Apotheke und Ärztebank gegangen ist und dann haben die halt die Dienstleister gewechselt, weil die müssten nämlich vorher bei, als genossenschaftliche Bank waren die wahrscheinlich bei dem klassischen Dienstleister, bei dem klassischen IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken und sind dann aus irgendwelchen Gründen gewechselt. Der Atruvi hat dieses Geschäft übrigens richtig gut getan, weil es gab, ich glaube, die Sparda-Banken wollten da auch mal irgendwann weg oder nicht dahin und nachdem das bei der Apotheke und Ärztebank gekommen ist, musste die Atruvia, glaube ich, nur noch in die anderen Banken reingehen und sagen, übrigens, unser Kernbankensystem funktioniert. Und ich glaube, die hatten das dann deutlich einfacher, ihre Dienstleistung zu verkaufen als vorher. Den Login habe ich schon erwähnt. Ne? Also Wechsel des IT-Dienstleisters im Fall von Problem ist de facto unmöglich. Kurzfristig sowieso nicht. Und man sieht an der Projektlaufzeit bei der Apotheke und Ärztebank, 5 Jahre, dass du da nicht wegkommst. Das heißt, wenn du ein Problem hast, keine Chance. Die Bindung an die Dienstleister habe ich auch schon erwähnt. Ne, einfach umstellen ist auch nicht. Und ja, was kann man dagegen machen? Eine Sache, die erwähnt wird, ist, dass wieder zurückholen in die Firma. Also man macht das Outsourcing wieder rückgängig und macht ein Insourcing. Wie der Marco gerade schon erwähnt hat, vielleicht gar nicht so super hilfreich, weil dann weißt du zwar mehr über dein eigenes System, aber wenn du das dann 20, 30 Jahre lang betreust und eigentlich vorhast, das abzuschalten, mal irgendwann durch eine modernere und andere Lösung und dir und du dann auf einmal merkst, boah, die Ablösung brauche ich ja doch noch 5 oder 10 Jahre für und in der Zwischenzeit die alle deine Mitarbeiter in Rente gehen, dann hast du das gleiche Problem nur intern. Dann hast du die Systeme, du wirst sie nicht los, weil auch keiner mehr helfen kann bei der Umstellung auf ein neues System, weil alle Mitarbeiter sind weg. Eine andere Lösung wäre eine Multi-Vendor-Strategie, also Klassiker. Man sourced nicht zu einem Dienstleister aus, sondern man versucht das an mehrere outzusourcen. Aber das ist natürlich auch erstens super teuer. Und auf der Komplexitätsseite gewinnst du dadurch auch nichts. Ganz im Gegenteil, du hast dann bei der Komplexität halt noch ganz viele externe Dienstleister, die du steuern musst, die sich miteinander unterhalten müssen, die ihre Schnittstellen miteinander abgleichen müssen. Und boah, das ist, glaube ich, auf dem Blatt Papier ist das eine Strategie, die deutlich besser funktioniert, als das in der Praxis tut. So, die BaFin möchte jetzt in diese Abhängigkeitsverhältnisse oder in diese Strategien genauer reinschauen Das heißt, du darfst jetzt als Bank in Zukunft nicht einfach deine Dinge auslagern, wohin du willst, sondern die BaFin möchte in gewisser Weise mitreden. Die braucht da, verlangt dann Risikoreports, die verlangt bessere Informationen und Dokumentation und sie hat vor allem das Konzentrationsrisiko bei den Outsourcing-Bankdienstleistern im Auge und will da wahrscheinlich auch verhindern, dass wir da nicht das bekommen, was wir in so vielen Märkten haben, dass dann irgendwann mal so zwei oder drei große Dienstleister sind, die das ganze Geschäft an sich ziehen, sondern dass der Markt ein bisschen verteilter bleibt und das auf mehreren Schultern liegt. Grundsätzlich bei der technologischen Komplexität, bei den Aufwänden, die man treiben muss, ist das eigentlich ein Markt, der das Risiko hat, auf so ein relativ enges Oligopol hinauszulaufen. Und deswegen sollte man das genau im Auge behalten. Das ist ja auch im Bereich bei Cloud Computing oder, ne, ich will es jetzt nicht erwähnen, KI, so eine durchaus realistische Gefahr, die da besteht, dass da halt nicht 10, 20 oder 50 Dienstleister sind, die hochgradig skalierende IT-Lösungen anbieten können, sondern am Ende AWS ein riesengroßer Player wird, dann Google da ein bisschen mitspielt, Microsoft ein bisschen da mitspielt, Oracle ein bisschen mitspielt. Aber im Endeffekt ist es potenziell ein Markt, der eher 2, 3 große Anbieter hat, als 5, 10 oder gar 50 Anbieter. Wenn ihr noch ein Stichwort haben wollt zu dem Thema, in der EU gibt's jetzt eine neue, ja, ein Überwachungsrahmenwerk, DORA heißt das, Digital Operational Resilience Act, die genau diese ganzen Strukturen im Auge behalten wird. Die BaFin ist auf dem Thema drauf, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Risiko ist, was man wirklich ganz genau im Auge behalten sollte. Denn na, wir hatten breite Ausfälle schon bei AWS, wir hatten die breiten Ausfälle schon bei Microsoft, wir hatten Facebook, was mal selber seine weltweiten Rechenzentren, wie man im Nachhinein weiß, durch einen simplen Konfigurationsfehler an einer Stelle komplett für mehrere Stunden vom Netz genommen hat. Und während das bei sowas wie Facebook oder Meta nur ärgerlich ist und alle dann auf Twitter damals die Witze gemacht haben darüber, dass Facebook jetzt gerade down ist, ist das halt bei Banken sehr viel kritischer. Ne? Man rechnet halt damit, dass eine Störung bei Banken, das ist so eine Daumenregel, ne? Auf die Probe gestellt hat man das noch nie so wirklich. Aber man sagt immer, dass die Banken und die Finanzbranche die Branche ist, die am kürzesten Störungen überleben kann. Mhm. Also dass man sagt, 24 Stunden gefährden halt schnell einen Jahresgewinn und wenn du 3 Tage down bist, dann gibt es dich nicht mehr als Bank. Ich weiß nicht, inwieweit das übertrieben ist, aber tendenziell würde eine Bank so einen Vorfall wie bei Conti, also so eine Cybersecurity-Geschichte, die wirklich den Geschäftsbetrieb nachteilig gefährdet, nicht 4 Wochen überleben oder 6 Wochen. Ich glaube, da können wir uns alle sehr, sehr sicher sein, dass das zu lange ist. 24 Stunden sind vielleicht auch ein bisschen wenig, auch wenn die Zahl häufiger genannt wird.
Ich glaube schon, dass die Wertpapierabwicklung dann vielleicht doch noch auf einem anderen System laufen sollte als die ganze Kontoverwaltung und so weiter. Also da, glaube ich, kann man schon auch Möglichkeiten schaffen und die auch gesetzlich befördern über Schnittstellenoffenheit und so weiter zwischen diesen verschiedenen Anbietern. Ne? Hat man dann natürlich wiederum das Problem, wenn das nur 2 bis 4 sind und jeder fängt an zu streuen, dann ist halt immer irgendwas betroffen bei jeder Bank. Also man kann halt diesen Vor- und Nachteil bei der ganzen Geschichte irgendwie auch nicht so richtig ausweichen. Ne?
Ja, aber Schnittstellen ist durchaus interessant. Da habe ich noch nichts zu gelesen. Das DORA-Thema nehme ich mir vielleicht doch mal irgendwann detaillierter vor. Weil das wäre potenziell natürlich eine der Geschichten, an dem man richtig Hebel hat. Also wenn die Aufsichtsbehörden wirklich wollen, dass man da 2 Systeme nebeneinander stellen kann und verlange, dass man standardisierte Schnittstellen zur Verfügung stellt, weil es halt kritisch, ne, kritische Infrastruktur und ihr müsst euch da jetzt einfach mal auf einen Standard einigen, dann wäre das natürlich die Maßnahme, die wahrscheinlich am besten greift. Weil dann hat man ein Kernbankensystem, lässt das von einer oder zumindest sowas wie die Zahlungsabwicklung, ne? Standardisiert das Ding, dann hat man ein System live, dem Dienstleister schiebt man einen Haufen Geld rüber und dann hat man ein 2. System so als Standby daneben, stehen, dass man dann immer, was weiß ich, für ein paar Überweisungen benutzt oder was man vielleicht auch nur wie so eine USV, wie so eine dieselgetriebene USV einmal im Quartal hochfährt und guckt, ob das Ding noch anspringt. Das wäre das, was wirklich nachhaltig helfen würde.
Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, ich gebe euch gerne noch weitere hilfreiche Tipps.
Aber jetzt muss, ich glaube, die BaFin und DORA ist generell noch so in der Phase, dass man eher so die Daten sammelt, ne? Dass man halt schaut, wo sind die Konzentrationsrisiken, wo sind die Systeme, die nicht vernünftig dokumentiert sind, wo hat man vielleicht drei IT-Bankdienstleister, die alle bei dem gleichen Cloud-Anbieter die Software hosten, ne? Wo dann halt ein Ausfall von AWS dafür sorgen würde, dass dann drei auf einen Schlag weg sind. Ja. Das ist, glaube ich, gerade erstmal ein Versuchen, die Komplexität zu verstehen.
Gut, dann haben wir noch ein weiteres Thema, ne? Nochmal ja. China.
Du entwickelst dich zum China-Spezialisten.
Ja, ich beschäftige mich ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 5 Jahren mit China. Irgendwas muss man damit ja auch mal machen mit diesem ganzen Wissen, was man sich da aneignet. Jedenfalls ist das tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich da mal wieder drauf gucke. Ja, also im Grunde geht es jetzt um so eine Art Nachklapp zum Thema Immobilien, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Und gleichzeitig nochmal einen etwas größeren Blick auf das Ganze. Also letzte Woche haben wir ja schon mal ausgeführt, was man so in China überlegt zu tun. Ne? Also Immobilien vom Markt aufkaufen und so weiter und so fort. Am nächsten Tag kam dann halt dann auch die Nachricht, dass man das zu tun gedenkt. Bei uns war es noch so, dass es da gerade in die Konsultationen ging. Und ich glaube, diese beiden Dinge finden jetzt auch gleichzeitig statt. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Vielleicht mal zu dem Rahmen, innerhalb dem das alles stattfindet, bevor wir da nochmal reingehen. Denn spannend an diesen ganzen Hilfsmaßnahmen in China ist zunächst einmal die Tatsache, dass etwas getan werden muss. Ne? Also wenn du dich mit irgendjemandem unterhältst, der sich mit China, Wirtschaft und sonst was beschäftigt, der wird dir sagen, oh, die chinesische Regierung muss da jetzt aber irgendwas tun, das muss stimuliert werden, da muss reformiert werden, da müssen Risiken aus dem Markt genommen werden und so weiter und so fort. Also da existiert wirklich ausreichend Handelsdruck. Das heißt, die Wirtschaft soll stimuliert werden, das Problem des Immobilienmarktes muss beseitigt werden. Das Land muss unabhängiger von westlichen Komponenten werden, gerade im Sinne des auch oben gezeichneten Trade Wars oder der Einschränkungen, die es seitens des Handelspartners USA gibt und damit auch Probleme in der Produktion erzeugt. Und bei all dem, bei all diesen Maßnahmen soll es dann in China auch möglichst keinen geben, der irgendwie zu Schaden kommt. Also, okay, das gehört dann immer irgendwie dazu. Ne? Ulrich kennt das ja, Finanzkrise 2008, lass uns die Banken retten und alle anderen auch. Mhm. Na, und das größte Problem der chinesischen Regierung bei dieser ganzen Sache mit den Hilfsmaßnahmen ist, glaube ich, Timing. Denn in den USA sind in diesem Jahr diese Präsidentschaftswahlen und man stellt sich innerlich eigentlich überall weltweit darauf ein, dass Donald Trump wiederkommt. Kommt er nicht, ist ja alles gut, ist auch schön. Für China wird sich eh nicht viel ändern, außer dass Trump noch mal aggressiver und unberechenbarer ist. Also die sind keine großen Trump-Fans, muss man sagen. Aber im Grunde ist, wenn er nicht kommt, alles okay. Aber wenn er kommt, naja, da muss man halt vorbereitet sein. Für China könnte das dann bedeuten, ne? Mehr Sanktionen, aggressiveres Vorgehen, unberechenbareres Vorgehen, höheres Risiko für militärische Konflikte oder ein Durchdrehen von Trump. Irgendwelche Willkürzölle auf irgendwas. Ja? Also ne, so was man in dieser erratischen Persönlichkeit da halt so alles auch erlebt hat, heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn du jetzt was tust, also wenn jetzt die Wirtschaft stützt oder sonst noch was, und das vielleicht auch so, dass viele Probleme gelöst werden und das eigentlich alles on track ist und super, dann könntest du im Falle einer Trump-Präsidentschaft vielleicht einen benötigten, aber dann doch wesentlichen Teil deines benötigten Pulvers verballert haben. Also es ist strategisch nicht gut, jetzt gerade zu handeln, weil man ja nicht weiß, in welches Gefilde man sich begibt. Vor allen Dingen, wenn man mit dieser Annahme im Hintergrund, das könnte ziemlich hart werden. Vor allem weiß man dann irgendwie ja auch nicht, wohin man ballern muss. Also es ist völlig unklar, wo dann die Probleme aufploppen bei einer Trump-Präsidentschaft, welche Branchen das genau betrifft und so weiter. Klar, also Chips und Autos wissen wir alle, aber da gibt es ja noch ein paar mehr Komponenten. Also in dem Sinne ist für China 2024 wirklich eine eher unangenehme Situation, durch die man so ein bisschen hindurch muss, um dann in 2025 oder vielleicht ja auch schon am Ende von 2024 vor einer neuen Wahrheit zu stehen oder eben vor der Wahrheit, wo man sagen kann, okay, in die und die Richtung geht's. Jetzt kommen wir zu der lustigen Realität des Ganzen. China hat jetzt verkündet, dass sie nach einigen Tests in diversen Städten davon überzeugt sind, dass es eine gute Idee ist, nicht fertiggestellte Wohnungen aufzukaufen. Mhm. Gleichzeitig gibt es die Konsultationen, auch interessant, und man weiß auch gar nicht mehr. also man weiß nicht, in welcher Höhe die ja da jetzt irgendwie investieren wollen, was ja entscheidend wäre. Das Einzige, was man weiß, ist, dass die notwendigen Anzahlungen für Wohnungen gesenkt werden sollen, also das Downpayment, dass es über die Notenbanken Stimulus von 41,4 Milliarden Dollar gibt, der an die Banken verteilt wird, die wiederum dieses Geld weitergeben sollen an staatliche Unternehmen in den Regionen, die dann wiederum davon Wohnungen kaufen. Und wir wissen, dass das wiederum ungefähr 10% der Summe ist, die es brauchen würde, um die aktuell unfertigen Immobilien fertigzustellen. Das ist basierend auf einer Schätzung von Nomura. Also im Grunde kann es damit nichts reißen. Ne? Mhm. Wir wissen vieles nicht und ich habe so das Gefühl, das wurde jetzt, nachdem, ich glaube Bloomberg hat das geleakt, also nachdem irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt war, ja, man prüft jetzt dies und das und jenes, hat man hier einfach die Möglichkeit beim Schopfe gepackt und hat mal was gemacht, was möglichst klein ist, aber auch irgendwie etwas, was in diese Richtung geht. Ja, das war es aber auch. Na, also kommen wir mal zur Benchmark. Ein Großteil des Vermögens der Chinesen wird in Immobilien gehalten. Na, also geht es dem Sektor nicht gut, dann erleben Menschen einen Wertverlust, in dem Fall einen regelmäßigen Wertverlust, weil ja seit längerem die Immobilienpreise fallen. Und dann kommt aus meiner Sicht an der Stelle das Wort der Depression ins Spiel. Na? Und das Interessante an diesem Wort ist, dass es in der Wirtschaft einen Zustand des Verfalls beschreibt. Ne? Also die Löhne sinken, die Einnahmen sinken, die Kaufkraft sinkt, die Produktion geht zurück. Aber nichts davon kannst du aktuell so richtig hundertprozentig auf China draufsetzen. Und dennoch gibt es dieses persönliche Empfinden bei den Menschen in China, wie man jetzt auch immer häufiger liest, dass sie das Gefühl haben, sich in einer Depression zu befinden. Also sie sind depressiv. Das war zumindest, was die Wirtschaft betrifft. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen so eine Stimmung, die man, glaube ich, aus Deutschland heraus ganz gut nachvollziehen kann, weil in Deutschland ist ja auch so eine miese Stimmung. Alles wird schlecht geredet, nichts glaubt man irgendwie reißen zu können. Ne? Also das ist auch so eine Art Depression. Jetzt bitte nicht immer an diesen medizinischen Begriff denken, sondern an diesen wirtschaftlichen. Und ich glaube, da ist man sich sehr ähnlich. Aber das gilt halt bei China zu berücksichtigen. So, jedenfalls zurück zum Anfang. Wenn die Chinesen jetzt irgendwas machen, und sie machen ja irgendwas, wir wissen nur nicht genau, wie groß das sein wird. Jedenfalls haben sie dann halt das Problem, dass sie dann vielleicht nicht mehr das Pulver besitzen, was sie dringend brauchen, um dann die Wirtschaft zu stützen, wenn sich die Lage vielleicht auch verändert und es dann auch wieder nicht hochgeht und so weiter. So, und von diesen angekündigten Maßnahmen sind jetzt erstmal wieder alle enttäuscht. Also ich würde das so in dem Rahmen deuten, was ich da so lese. Erst gab es Juhu, jetzt tun sie endlich mal was und das ist signifikant und bla. Und dann so nach den ersten Sachen gab es dann so, ist ja eigentlich doch nicht viel, wir wissen eigentlich viel zu wenig. Aber ich würde es vielleicht in diesen strategischen Rahmen deuten. Weil nach den Tests in diversen Städten, die ja jetzt dann auch gezeigt haben, dass das taugt uns irgendwie was, weitet man jetzt quasi den Test aus. Also da irgendwo 41 Milliarden mal hinzukippen und zu gucken, was passiert, wenn das Ganze etwas größer ist als in einzelnen Städten, wird zeigen, ob das in der Größe was tut. Und es macht zwar einigen einfacher, das Mengenmanagement zu steuern. Streckt das Ganze ein bisschen auf Zeit. Das heißt, man tut etwas, hilft, tut der Sache bei und kauft sich so auch die Zeit, die man braucht, um dann zu sehen, wie sich manche politischen Sachen entwickeln. Aber man hat halt, wie gesagt, auch wirklich dann noch ausreichend Stoff, um dann weiterzumachen. So, und wenn dann im November alles klarer ist, hoffen wir es zumindest mal, ne, dann kann man da auch sicherlich weitermachen und dann wird man da auch weitermachen. Wenn es notwendig wird, werden die dann auch noch ein bisschen mehr machen. Ja, also ob sie dann nochmal irgendwie 20 Milliarden, 40 Milliarden rauskippen, das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich glaube, dass sie da ein ganz gutes Steuerungsinstrument gefunden haben. Und wie gesagt, mehr Erkenntnisse aus dem Feld. So, und mittlerweile gibt es auch so eine Art Bestätigung für unsere Annahmen, die wir in früheren Folgen geäußert haben. Betrifft die deutsche Wirtschaft. Es ist nicht so leicht, sein Geld aus China rauszubekommen. Mhm. Also es gab in den letzten Monaten einen gewissen Druck auf die Währung, gegen Entwertung, und die chinesischen Behörden reagieren auf sowas immer gerne mit einem Mix an Maßnahmen. Ja, also da gibt es ja verschiedene Sachen. Und eine der Maßnahmen ist es immer, Geld länger nicht außer Landes zu lassen. Nicht alles ist immer angekündigt, manches wird einfach gemacht. Man weiß dann auch immer nicht so ganz genau, woran liegt es denn eigentlich, was jetzt das Geld da nicht durchgeht. Ja, vielleicht hat auch einer geschlafen, man weiß es nicht. Jedenfalls spüren die deutschen Unternehmen das und stehen damit vor einer etwas sonderbaren Situation, denn die Preise sinken, somit auch die Einnahmen. Und warum sinken die Preise? Weil es ein Überangebot gibt, ne? Also bei gleichzeitiger Kaufzurückhaltung und oder wegen der Kaufzurückhaltung. Daraus liegt wiederum auch an den Subventionen, aber führt halt dazu im Gros, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir wollen auch nicht so allzu viel Geld in China vorhalten. Ne? Wir haben da so eine Dividende, die schütten wir uns mal aus, oder irgendwelche Gewinne. Und dann schippern wir die lieber außerhalb des Landes, weil reinvestieren wollen wir so auf alle Fälle nicht. Und dann gehen wir lieber in ein anderes Land und bauen uns da auch nochmal was auf. Zinsdifferenzen, sage ich mal, machen das Ganze nicht attraktiver. Ja, und dann stellst du halt fest, ja, läuft nicht. Da gab es jetzt eine Umfrage. 30% der deutschen Unternehmen haben diese Probleme und dies vor allem in Südchina. Warum auch immer. Küstenregionen sind aber die Regionen, die am meisten profitiert haben von dem Aufschwung der letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen. Probleme meinen Verzögerung, also das Geld geht dann irgendwann durch. Man weiß aber immer nie wann und man weiß vor allen Dingen nicht, warum es hakt. Und wäre ich so ein Unternehmen, hätte das bei mir den lustigen Effekt, dass ich mein Geld eigentlich eher öfter und schneller rausschaffen möchte. Ne? Also, dass ich die Haltedauer des Geldes verkürze, also nicht nur einmal im Jahr vielleicht eine Ausschüttung mache, sondern wenn es geht, irgendwie zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, dann gibt ja auch die Quartalszahlen und dann immer möglichst schnell das Geld rausziehe, solange es noch geht. Hat dann den Effekt, dass ausländische Unternehmen China verlassen, zunehmend. Diese ganze Gemengelage, auf die wir da stoßen, und da kann man dann wieder sagen, ist ja gut für China, wenn die rausgehen, weil dann gibt es ja mehr chinesische Unternehmen, die davon profitieren und das wollen sie ja. Darüber kann man sicherlich streiten, ob das so ist. Die Konkurrenzsituation verändert sich dabei auf alle Fälle. Und wir haben halt so diesen Mischmasch aus, die einen wollen raus, die Ausländer, die anderen haben zu kämpfen, die Inländer, und der chinesische Staat muss sich aktuell zurückhalten. Und das ist natürlich alles nicht dazu gemacht, dass sich die Stimmung da alsbald ändert. Also da bräuchte es tatsächlich so eine Initialzündung. Aber wie gesagt, ich verstehe komplett, warum man die aktuell nicht zündet, sondern einfach abwartet und guckt, dass man das Ganze irgendwie über die Zeit bringt, ohne allzu großen Schaden anzurichten.
Weißt du, ob diese 41,4 Milliarden, man muss ja bei so Summen etwas genauer sein, ob das so ein, wie soll ich sagen, so ein rollierender Pool ist, also ob die damit Wohnungen fertig bauen, die dann wieder verkauft werden, und so wie die EZB das bei ihren ganzen Stützungsaktionen gemacht hat, das Geld, was dann reinkommt, sofort wieder reinvestiert, dann werden ja die 41 Milliarden vielleicht gar nicht so wenig, ne? Wenn die chinesische Regierung damit Besitzer der Wohnung werden würde, die dann an jemanden verkaufen kann und das Geld dann wieder reinkommt.
Also wir stellen mal fest, der Ulrich hat die letzte Folge nicht gehört.
Die ist ja auch gestern erst erschienen. Ich nehme ja immer auf und die Vorfolge habe ich da nicht gehört. Das ist jetzt dummerweise doof, wenn das ein Thema war. Rausschneiden bitte.
Ja, das war ja das Update zu genau diesem Thema.
Ja, genau.
Also, um dir deine Frage zu beantworten. Soll ich dir die Frage noch beantworten? Das geht an die Unternehmen. Also eigentlich hatte ich es gerade eben auch gesagt. Das geht an staatseigene Unternehmen, die wiederum kaufen dann diese Immobilien vom Markt. Was ich jetzt noch nicht nochmal wiederholt hatte, war, dass diese Unternehmen dann die Immobilien mit Rabatt kaufen. Einerseits und dann Affordable Housing draus machen sollen, also bezahlbares Wohnen. Das heißt, sie bezahlen weniger, können dann dieses weniger bezahlen in niedrigeren Mietpreisen rausgeben. Und das wiederum hat natürlich auch einen Markteffekt auf den Wert von Immobilien, die es gibt, weil man dadurch potenziell weniger Mieteinnahmen hat. Und in China ist immer das große Thema, dass die meisten Leute kaufen sich eine Wohnung, wenn sie nur irgendwie können. Das heißt, du hast eigentlich wenig Mieter. Und es besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Nachfrage nach Wohnungskauf stark sinkt, wenn die Mieten zu niedrig sind. Weil es sich dann plötzlich definitiv lohnt, keine Wohnung zu kaufen. Um den Effekt dann wiederum zu verhindern, wenn diese Mietpreise so niedrig sind, müssten dann die Wohnungspreise stark sinken, was natürlich für jeden, der eine Wohnung hat, die absolute Hölle ist. Ein weiterer Faktor kommt da noch rein, weswegen das Ganze, auch wenn es richtig hart wird für die Besitzer von Wohnungen, vielleicht doch gemacht wird. Und es ist, dass oftmals Immobilien über Familienkredite gekauft werden. Also nicht über Kredite bei Banken oder so, sondern da liegt die Familie zusammen. Und dadurch gibt es keinen Verkaufsdruck, wenn irgendwo eine Immobilie im Wert sinkt. Du verlierst halt nur effektiv Geld. Nur, in Anführungszeichen.
Nur. Ja?
Und hast dann vielleicht auch weniger, und das muss man sich dann halt nochmal genauer angucken, aber es gibt sicherlich auch Leute, die dann so eine Immobilie mit einer Hypothek versehen, um sich da irgendwelche Luxussachen zu kaufen. Also da gibt es schon diverse Effekte, die es da zu berücksichtigen gilt. Und wo ich aber glaube, wenn man das wirklich in großem Maße ausrollt, ist es keine gute Idee im Sinne eines dann doch kapitalistisch gesteuerten Marktes, sondern das wird richtig heftig und irgendwo müssen die Verluste landen.
Ja, ich hätte jetzt eher getippt, dass sich die chinesische Regierung ganz vorrangig um die Immobilien kümmert, die quasi ein Erstbesitzer sind, die Wohnung schon bezahlt haben, weil das ist ja auch eins der Dinge in China, die teilweise absurd sind.
Ne? Machen sie aber nicht.
Nein. Nee. Ja, genau. Und weil das wäre, glaube ich, ein ganzes Stückchen zielgerichteter gewesen, ne? Weil dann hätte man eine Wohnung fertig gebaut, die Bevölkerung, die Leute, die das schon finanziert haben, wären halt auch zufrieden gewesen, weil ne, der Staat springt ein und sorgt dafür, dass meine Wohnung fertig gebaut wird und dann kann ich da einziehen. Das wäre eher so ein Win-Win gewesen, diese Dinger jetzt staatlich zu übernehmen und billig zu vermieten, hat genau die ganzen
Gefahren. Also es sind quasi die unverkauften, unfertigen Immobilien, um die es geht aktuell. Also es kann sich natürlich alles noch ändern. Ne? Vielleicht hören die dich jetzt und sagen, ach, das machen wir. aktuell ist es nicht geplant.
Ja, okay, dann ist es wirklich ein kleines Programm und wird nicht viel bewegen.
Ja, klein kannst, also wenn sie das auf die benötigten 400 Milliarden Dollar ausweiten, dann ist das auf einmal ein großes Programm mit einem starken Markteinfluss. Also deswegen warte ich aber da tatsächlich mal ab, wie sich das entwickelt, weil die Größe wird es entscheiden und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das Ding mega groß machen, eben wegen diesem Markteffekt, aber dass sie das so als stützende Maßnahme nehmen. Und vieles ist ja auch oftmals Marketing. Also sie müssen halt trotzdem irgendwie einen Weg finden, die Immobiliengesellschaften zu stützen, die Wohnungen fertigzustellen, die offen sind und so weiter und so fort. Also das Problem an sich kriegst du ja nicht dadurch weg aktuell, sondern irgendwie muss es irgendwann gelöst werden.
Ja, das andere ist, man weiß nicht genau, wie viele von den Wohnungen eigentlich für diesen Eigenbezug gedacht waren und wie viele der Wohnungen halt reine Kapitalanlage waren.
Die meisten werden für den Bezug gedacht sein. Also das so weit kann man das am chinesischen Markt eigentlich sagen. Es gab zwar immer häufiger Zweitwohnungen in den letzten Jahren, aber das ist jetzt nicht so das dominierende Feld.
Ja, okay. Dann will ich nicht noch weiter Themen wiedercoin, die in der letzten Folge schon gekommen sind.
Ja, als Ergänzung ist das, glaube ich, jetzt ganz gut gewesen. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, was da gemacht wurde für den einen oder die andere, die das jetzt nicht gehört hat letzte Woche. So, damit wären wir im Gesellschaftsteil. ich hätte bei den Picks was zu sagen, würde aber keinen Pick draus machen. Hoho.
Was ist das denn? Das zählt nicht. Also ich habe einen kleinen Pick. Ausnahmsweise mal was, so eine Website, die eigentlich eine Öffentlichkeitsmaßnahme ist von so einem Lobbyverband. Vielleicht nicht wirklich von einem Lobbyverband, aber so einer Vereinigung, weil ich diese ganze Idee dahinter so interessant finde. Ich habe einen Podcast gehört, den ich vielleicht auch nochmal hier reingeben kann, vom PV Magazine, wo es um gute Solarparks heißt. So heißt auch die Website, gute-solarparks.de. Und da geht's um, und deshalb erwähne ich das hier so an der Stelle, so ein Win-Win-Win. Es gibt ja viele, sag ich mal, aus der konservativen Ecke, die Solarparks total hässlich finden und ein blühendes Rapsfeld total toll finden. Das Problem dabei ist aber, dass die Biodiversität auf so einem Rapsfeld absurd niedrig ist. Also das ist eine Monokultur von der schlimmsten Sorte. Okay, Raps ist jetzt noch ganz, vielleicht noch ganz nett, weil er blüht. Aber Maisfelder zum Beispiel sind einfach, ja, von allem her eine Katastrophe. Da kommen Unkrautvernichter drauf, dazwischen, das berühmte Glyphosat. Es wächst halt über hunderte von Metern nur eine Pflanze und das ist Mais. Und dann wird daraus Biogas gemacht im Normalfall. Der Ertrag, den man auf der gleichen Fläche haben könnte mit einem Solarpark, wäre massiv höher. Wir reden hier halt nicht um ein paar Prozent, sondern wir reden hier um Faktoren. Ne? Je nachdem, was man herstellt und wie man das herstellt. Und Mais ist eins der extremeren Beispiele. Reden wir hier über Faktor 20, 50 oder 100. Ne? Man findet unterschiedliche Berechnungen. Aber diese Fläche für einen Solarpark zu nutzen, wäre extrem vielfach sinnvoller. So, jetzt wirken für manche Leute die Solarparks auch noch dumm, aber doof, sehen doof aus, spiegeln und ich weiß nicht, was für Gegenargumente da kommen. Aber es ist nicht nur der Ertrag der Solarpark höher als das, was man vorher auf dem Maisfeld oder auf dem Rapsfeld hätte rausholen können, sondern es ist auch noch die Biodiversität höher. Also wenn du so einen Park nicht komplett dicht bepflanzt, also auch beim dicht vollgepackten Solarpark ist die Biodiversität schon höher. Aber wenn du die noch ein bisschen auseinanderbaust, die Reihen mit den Solarpanels und dazwischen dann halt Gras wächst, du am Rand irgendwo einen Holzhaufen und Steinhaufen hinmachst für ein paar Lebewesen, die dann da drin halt leben können und du stellst ein paar Hecken und ein paar Büsche auf ans Ende der Reihen, in denen dann Vögel nisten können und ähnliches, hast du eine Biodiversität, die vielfach höher ist als die Biodiversität auf so einem Acker. Und das eigentlich müsste das viel, viel bekannter sein, weil das so ein klassischer Win-Win ist. Höherer Ertrag, höhere Biodiversität und ein extrem vielfach niedrigerer Flächenbedarf im Gegensatz zu Maisfeldern oder zu Rapsfeldern. Und deswegen, auch wenn es eine Initiative ist vom Verband und das ein bisschen Lobbymaterial ist, die Studien dahinter, die die Biodiversität messen, die Studien, die den Energieertrag berechnen, davon gibt es jetzt nicht nur eine und die kommen alle zu relativ ähnlichen Ergebnissen. Das ist in beiderlei Hinsicht ein Win und deshalb einfach mal hier das als Pick, weil das ist eine, ja, ein Fakt, was eigentlich viel mehr Leute im Kopf haben sollten. Okay, bei manchen sind Fakten auch egal, aber zumindest gibt es ja noch ein paar Leute, die dazu hören.
Weiß ich jetzt nicht, wen du damit meinen könntest. Aber ich werde Christian gute Grüße ausrichten von dir.
Ja.
Und habe jetzt, wie gesagt, auch noch einen Pick. Und zwar habe ich, als ich letzte Woche war es, glaube ich, mit Johannes aufgenommen habe, hat er den Pick gemacht, Three Body Problem auf Netflix. Und ich wollte mir das ohnehin angucken und habe das dann als Anlass genommen, dann doch mal reinzugucken. Und kann im Grunde seine Empfehlung bestätigen. Das Ganze ist ziemlich mixed. Also es fängt gut an, hat dann einen echt krassen Einbruch, finde ich, und wird dann wieder gut. Also man muss sich auf alle Fälle auf eine zeitweise recht langsame Erzählweise einstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das dann in der zweiten Staffel dann, die auch schon bestätigt ist, lohnen wird. Aber ja, also mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Das ist teilweise echt platt. Ich glaube, sie haben auch einige der Anleihen aus dem Chinesischen noch doch mal ein bisschen anders verarbeitet. Zumindest habe ich das bei meinen China-Watchern gelesen. Und ich glaube, man sollte vielleicht auch das Buch gelesen haben. Und dann habe ich beim Buch dann mich so durch diese Rezensionen geklickt stand da gleich irgendwie einer. Ja, ich habe das Buch gelesen, Mindblowing. Und dann habe ich die Netflix-Serie geguckt und habe das gar nicht mehr wiedererkannt. Mhm. Also wahrscheinlich muss man das so als für sich stehendes Produkt dann auch betrachten. Und ja, also wenn ihr es guckt, durch diese ein, zwei Folgen Hänger sollte man nach dem ganz guten Start dann irgendwie durch, dann ist der Rest wieder okay.
Mhm. Ja, ich habe auch viele Kritiken darüber gelesen und die negativen kamen eigentlich immer aus der Ecke wie, boah, das Buch ist ja total anders und das ist ja total umgeschrieben und ich verstehe den tieferen Sinn nicht dahinter.
Ja, es ist teilweise auch echt platte Philosophie, die sie draus gemacht haben. Also das kann ich schon verstehen, dass man da, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber das war teilweise so platt in der Serie. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ne, das, wo ich so dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst.
Okay, so schlimm.
Ja, so schlimm. Und dann wurde es zum Glück wieder besser. Aber ja, da gab es ein paar sehr ärgerliche Stellen. Aber ich, wie gesagt, also die zwei Folgen, es sind 8 Folgen für die erste Staffel. Die 2 Folgen, da bin ich dann irgendwie durch. Das war 3 und 4 meines Erachtens. Und den Rest fand ich dann wieder zunehmend besser. Und ja, den Schluss fand ich dann wieder so ein bisschen, okay. Also ordentlicher Cliffhanger hätte jetzt nicht geschadet.
Ja, vielleicht waren sie sich noch nicht sicher, ob es noch eine Folge gibt.
Ja, glaube ich auch. So wirkt es auch.
Also noch eine Staffel gibt, besser gesagt.
Ja, noch eine Staffel. Also so wirkt es auch im Grunde. Aber normalerweise hast du ja da so ein Ding, wo du dann die letzte Folge nochmal veränderst oder so. Also wo du einfach 2 Versionen hast von der letzten Folge und dann je nachdem, wie es läuft, haust du dann die eine oder die andere raus. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Ziemlich mixed, aber im Grunde, wenn man diese 2 Folgen da noch übersteht, die 3 und die 4, dann glaube ich, kann man das gucken und wird nicht ganz unzufrieden sein. Mhm. Aber so die große Philosophie würde ich in der Serie nicht suchen und dann vielleicht doch mich dem Buch widmen. Also ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind es 4 Bücher aus der Reihe und das Free Body Problem ist quasi das erste Buch und hat 400 Seiten. Also das kann man so als Fiction sicherlich ganz okay lesen. Mhm. Bei Getränken passe ich diesmal. Hab ja meins ich schon auch vorgezogen. Ja, hätte ich es mal aufgehoben. Aber ich habe noch 2, 3. Dann bin ich irgendwann blank. Dann www.mikroökonom.de, nochmal die Erinnerung, falls ihr am 1. Juni kommen wollt zum HörerInnen-Treffen, dann im Unperfekthaus aus heutiger Sicht. Hanna hat ja da die Signal-Gruppe, ist auf Mastodon erreichbar, also wenn ihr sie antickert, wird sie euch da immer die aktuellen News geben, je nachdem, wie sich das da auslässt, falls sich nochmal was ändern sollte. Aber wir planen jetzt mal mit dem Unperfekthaus in Essen in der Innenstadt.
Die haben auch eine Dachterrasse, glaube ich. Also,
ja, es regnet.
Schönes Wetter wird, kann man auch.
Wir gehen ja extra wegen Regen.
Ja, wenn es doch schön wird. Mein Wetter so. Ist sich da gar nicht so einig. Kachelmann, ne? Guck Kachelmann alle Prognosen auf einer Seite.
Kann Kachelmann ich will ich schon aus Prinzip. Geht mir so auf den
Keks. Habe ich mir gedacht, ja. Aber der hat alle Prognosen auf einer Seite. Das ist echt hilfreich.
Ja.
Also da kannst du jetzt gerade aktuell Icon EU 0,0 Millimeter und DVD Mosmix, das ist deutscher Wetterdienst, auch 0 Millimeter. Okay, ein anderes Modell hat 54 Milliliter, das ist Weltuntergang. Aber schauen wir mal.
Ja, naja, also ich glaube, wir haben jetzt erstmal die Lösung. Ich würde es ja ohnehin nochmal rausschneiden im Schnitt, falls sich Hanna morgen meldet oder übermorgen früh und sagt, ich ändere das nochmal. Wo war ich? Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und verteilt uns gerne in den sozialen Netzwerken. Habt viel Spaß. Falls wir uns sehen, freuen wir uns. Falls wir uns nicht sehen, freuen wir uns natürlich nicht. Also bis dahin. Tschüss.
Danke. Bis Samstag. Ciao.